Wenn wir jetzt so 25 Jahre zurückgehen, 1993, da war Bill Clinton US-Präsident, da war Manfred Ruge hier in Erfurt der Oberbürgermeister, Franziska von Almsick hat bei der Schwimm-EM die Goldmedaille geholt, Leute wie Beck sind mit Loser groß geworden oder auch Björk hatte ihren großen Durchbruch. Und dann gab es eben ein ganz wichtiges Ereignis hier in Erfurt, nämlich, das klingt jetzt erstmal für Leute, die jetzt hinzugezogen sind, gar nicht so spektakulär, ein kleines Café in der Marbacher Gasse hat aufgemacht, nämlich das Double B. Und der Betreiber, den habe ich heute hier, die feiern nämlich demnächst 25. Geburtstag, Klaus-Dieter Brettschneider. Hallo.
Hallo, ja, hallo und guten Morgen und danke erstmal für die Einladung.
Ja, sehr gern, sehr gern. Man denkt ja immer so, wenn jetzt über einen Kaffee reden, 25 Jahre, was soll das? Wir könnten auch 28 Jahre Burger King feiern, der hat auch schon lange in Erfurt auf. Das ist ja hier keine Werbeveranstaltung, sondern es geht ja auch darum, wie so ein Kaffee im Grunde auch so ein bisschen Zeit abbildet. Und das ist ganz interessant, deswegen habe ich dich heute hier eingeladen, weil das schon interessant ist, 1993 war die kulturelle Situation und auch die gastronomische Situation eine ganz andere, ne? Also, und ich weiß auch nicht, wie euch in den Sinn gekommen ist, du hast es wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt, aber überhaupt einen Kaffee aufzumachen, ich glaube, eine Amerikareise hatte auch damit zu tun.
Ja, die Frage kann ich so beantworten. Wir sind ja schon vor der Wende, also 89 habe ich im Energiekombinat gearbeitet und wir haben vor der Wende schon diesen noch glücklicherweise existierenden Museumskeller so nebenher betrieben. Und dann kam für uns die Wende und hat uns die Möglichkeit eröffnet, privat tätig zu werden. Und das Hobby, was wir damals so, also im Zweitberuf so gemacht haben, also sprich das Betreiben des Museumskellers, konnten wir uns einmal selbstständig machen und haben den Museumskeller mit der Wende, also da gab es noch gar keinen, die westliche Währung, konnten wir den Museumskeller aufmachen und haben dann als, sagen wir, neben der Engelsburg als erste kulturelle Institution hier in Erfurt weiterführen können, in einer anderen Form, private Form, rechtliche Form, ist klar, aber auch mit den Möglichkeiten, die wir da hatten. Und in dieser Zeit,
das war... Gab es da diese Ideen? Also das ist ja ganz interessant, ja. Weil Museumskeller hat jetzt, glaube ich, auch 30 Jahre irgendwie gefeiert, ja, also 88 ging das los, 88, 89, wie du gerade gesagt hast. Das waren dann so die ersten Erfahrungen. Du hast gesagt, es gab nicht viel anderes. Es gab die Engelsburg für junge Leute. Es gab damals wahrscheinlich auch im Stadtgarten war ein bisschen was los. Ja. Ich weiß aber nicht, ich war zu jung. Und es gab noch die Diskothek Freundschaft, die aber schnell sozusagen dann zugemacht hat. Das darf man nicht vergessen, dass die Institutionen, in Anführungszeichen, die es zu DDR-Zeiten gegeben hat, schnell verschwunden sind. Und dann wurden die Karten, kann man sagen, neu gemischt.
Die Karten wurden neu gemischt, beziehungsweise wir haben einfach der Rainer, also Rainer Kalisch, der...
Den muss man unbedingt nennen.
Also, ja. Ja, klar. Also, wir beide hatten das damals angefangen, den Museumskeller einfach unser, ja, als Hobby... Es ist unser Hobby gewesen. Und wir standen vor der Wahl, das Hobby weiterzuführen oder den sicheren Job im Energiekombinat weiterzuführen, was ich da auch studiert hatte, also Energietechnik und so weiter. Das war ja auch nicht für mich selber so gedanklich nicht so einfach und auch privat auch nicht so leicht umsetzbar. Aber wir hatten damals diese Möglichkeiten, diese kulturelle Schiene neu zu beleben und was uns eben halt Spaß gemacht hat. Und, das ist richtig bemerkt, die Institutionen, die vorher da waren, die haben das nicht so in der Form bedient, sagen wir mal, oder so, wurden nicht so geführt, so wie wir es uns vorgestellt haben, mit der Museumskalle. Wir haben ja dann alle, kann man schon so sagen, viele Größen in der Musikszene, auch in der kulturellen Szene in Erfurt selbst dorthin führen können. Und es gab eben nichts. Es hat sich dort in den Museen alles getroffen. Ne? Also jede politische Denkweise, jeder hat gesagt, jetzt ist die neue Gesellschaftsordnung da und jeder kann da im Freiraum nutzen, egal wie. Auch nicht immer positiv. Und wir haben den für uns aber so genutzt, dass wir da wirklich eine Institution haben schaffen können.
Aber es müssen doch herrliche Zeiten gewesen sein. Ne? Also diesen Impuls heraus ist ja auch Radio Frei zum Beispiel entstanden. Na, genau, ne? Das war also genau diese Zeit, als alles möglich schien. Ne?
Die Zeit war für uns damals, also da war ich 40, bin ich 40 gewesen, die kam gerade noch rechtzeitig. Man war noch jung und dynamisch, haben wir mal... dynamisch aber heute auch noch, aber eben nicht mehr jung. Aber damals, na klar, natürlich war das eine neue Zeit, die hat Möglichkeiten eröffnet, unstrittig. Also in jeder Richtung. Ne? Und das war einfach eine Aufbruchstimmung. Da waren auch die ganzen Bestimmungen, die es so heute so gibt, die gesetzlichen Bestimmungen, die Offenheit in der Stadt, weil alles noch im Aufbau war. Jeder hat noch nicht gewusst, wohin geht denn die Reise, so was kann man also machen. Die haben wir wirklich für unsere Zwecke vorher mit ausnutzen.
Man muss ja aber sagen, bevor wir konkret aufs Double B kommen, ihr wart ja so fast so die kurzzeitig die Kulturmogule, ne? Also man hat das Gefühl, also in den 90ern wurde die kulturelle Landschaft sehr geprägt von eben dir, von Rainer Kalisch, da gab es noch einen Christian Schalldach, es gab aber auch einen Wolfgang Staub, den es heute noch gibt, der dann auf den Plan getreten ist. Alter, und ich weiß gar nicht, ob es vielleicht noch zwei, drei weitere gegeben hat, die da noch mitgewirkt haben, aber ihr habt ja wahnsinnig viel gemacht. Ihr habt ja das P33 gemacht, einige haben die Rotblombe gemacht, später ist das Zentrum dann entstanden. Also das war ja wirklich teilweise 4-5 Sachen gleichzeitig gehabt.
Also für uns hier, also sagen wir so haben wir, also ich jetzt, wenn ich rede jetzt nochmal von mich, Entschuldigung, ich habe das selber jetzt nicht so empfunden als Kulturmogul. Uns hat das einfach Spaß und Laune gemacht, aber wir hatten...
Ich wollte es auch nicht negativ formuliert wissen, sondern einfach nur als Feststellung.
Ich wollte es auch nicht negativ empfunden. Was im Werdegang so war, das fand ich für mich, also für uns damals richtig fetzig, war einfach Museumskeller. Und dann kam, das Schauspiel, Sprechtheater hat ja noch existiert. Also, ne?
Stimmt.
Und dann kam der Personalrat vom Schauspiel, was heute auch wieder belebt werden soll, durch den Verein so weiter, kam auf uns zu. Und da haben wir damals für 3 Jahre, und hätten das auch noch länger führen können, wenn der Intendant das so gewollt hätte, haben wir dieses Unartig, ja, das war eigentlich, sagen wir mal, für mich bald noch ein
ganz wichtiger Einstieg.
Ganz wichtig, ja, das war so eine andere Szene, diese Schauspieler, die da mit am Start waren, alles, was sich da so getroffen hat. Ich will nicht sagen, aus der intellektuellen Szene so nicht, aber es war ein anderes Niveau so drin.
Das muss man den Jüngern erklären, das war was ganz Besonderes, weil man hat quasi öffentlich in der Kantine sitzen können, auch die Schauspieler nach der Vorführung hingegangen sind und ist abends da ganz normal hin und da sind quasi normale Leute auf die Schauspieler getroffen, die eben gerade noch die Vorführung hatten oder gleich wieder eine haben werden. Ja.
Das war super, also diese Konstellation dahingehend, dass dieses kulturelle Leben, gibt Kultur, kann man ja wirklich vielfältig betrachten, das war dort möglich, klar. Für viele Leute war das eine Option, dort reinzugehen. Bands haben gespielt, die Leute, die dort unten als Gast waren, die Schauspieler, diese Kontaktmöglichkeiten, die waren ganz offen und auch die Diskussionsmöglichkeiten, die da unten entstanden, das hat Spaß gemacht. Also das hätten wir gern auch noch weiter gemacht, wenn eben halt die Vorstellung des damaligen Herrn Daube da nicht, wenn sie konform gelaufen wären mit unseren, aber er wollte das dann unten schließen, damit eben diese Option nicht mehr besteht, dass von außen Leute, also Gäste, die nicht unmittelbar ins Theater reingingen, reinkommen konnten. Und das war nicht unsere Institution.
Und das war ja gerade das Besondere, dass eben gerade Leute unabhängig vom Theater da reingehen
also
konnten.
Also da hätten wir ja unser Konzept vollkommen ändern müssen und das wollten wir nicht. Also das war eben nicht nur die Wirtschaftlichkeit, das war einfach nicht das, was wir umsetzen wollten. Und in diesem Zeitraum, als wir das unartig gemacht haben, da kam der Hausbesitzer in der Marbacher Gasse auf uns zu, wieder durch Vermittlung und hat uns dieses damals im Bau neue Haus vorgestellt und hat uns gefragt, ob wir uns da vorstellen können, eine Gaststätte reinzumachen. Und da sind wir hin und da bin ich hin mit meiner Frau, da war Rainer ein bisschen so, ja, wir waren da noch zusammen, rechtlich noch zusammen, aber das ging dann doch.
Das war das erste Solo-Projekt, wenn man so will, also unabhängig von
Rainer Kalisch. Rein rechtlich waren wir eine GbR, Rainer und ich, und wir hatten ja auch immer noch den Museumskeller, ja. Also uns unartig ja auch. Also deshalb ist die Bemerkung gar nicht so, also gar nicht falsch, dass wir mehrere Objekte gleichzeitig leben. Also sind wir aber dahin und da war dieser Ansatz, es gab in Erfurt dieser Form mit Frühstücksgaststätte in dem Sinne, die uns dann vorgeschwebt hat, als wir in Amerika waren, haben wir das ja gesehen, Frühstück, Frühstück, Frühstück und das hat es in Erfurt in dieser Form noch nicht gegeben, was heute ja eigentlich gang und gäbe ist.
Das kann man sich eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich war wie gesagt ein bisschen zu jung, aber wenn man wahrscheinlich 1992, 93 durch Erfurt gelaufen ist, gab es in Bahnhofsnähe bestimmt Möglichkeiten, wo man imbissmäßig was zu sich nehmen konnte, aber es war doch relativ brachliegend
vieles. Brachliegend. Ja, und da hatte meine Frau die Idee, das ist eben viel Licht in Double Biene. Wer schon mal dabei kennt, das ja, den Biergarten. Also wir sind ebenerdig, was vorher also im Keller war, Museumskeller unartig war, im Dunkeln, sagen wir, im Keller, wo kein Tageslicht reinfiel. Und das hat sich dort förmlich angeboten. Und der Gedankengang, den wir damals hatten, so und diese Lebensform, diese Umsetzungsform der Gastronomie, das war so für uns auch neu. Aber dadurch, dass wir eben schon in dem... Ja, mit dem unartigen Museumskeller, da schon im Geschäft waren, war natürlich dieser Publikumsgrad, die uns kannten, so groß, dass wir eigentlich da gar keine Gefahr, obwohl es so ein bisschen abseits liegt, ja,
mal war gar nicht. Ein bisschen versteckt, genau. Bisschen
versteckt, du, ja.
Wie sah ich damals das Andreasviertel? Also du hast gesagt, das Haus war gerade im Bau befindlich, oder gerade frisch hergestellt. Drumherum war noch viel Freifläche und viel sozusagen verkommene Substanz, wenn man so will. Nicht so wie heute, sondern es war ja so kurz vor dem Zusammenbruch alles. Ne?
Das war nicht kurz davor, das war eigentlich, also ich weiß jetzt keine Prozentzahl, aber das war sehr, also sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen. Und im unmittelbaren Umfeld, stand früher ein Haus, Knaben- und Mädleinschule, 1893, war an diesem Haus, aber das war eben auch schon zusammengefallen, dieses Haus. Und es wurde dann von einem aus Trier kommenden Investor aufgebaut, der hier dann integriert war, also hier verwurzelt war, und der hat uns dann gefragt. Und das Haus an sich, wo wir jetzt drin sind, ist tatsächlich von unten an neu gebaut worden, obwohl, sagen wir mal, an der Stelle vor 1893
die Mädchen- und Knabenschule war.
Ja, klar. Und da war das Umfeld, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, da haben wir da rundherum Freiflächen gehabt, also alles.
Deswegen gab es anfangs auch keine Parkplatzprobleme. Ne? Direkt nebenan war ein Parkplatz damals, wo heute Häuser stehen, und die hatte dann, man konnte dann so seitlich direkt zur Außenfläche reingehen, gab es so einen Eingang. Also
Parkplatzprobleme, wie sie sich heute darstellen, die gab es dort nicht. Weil einfach die Flächen waren wild, also brachlich, die wurden auch so genutzt, muss man so sagen.
Was man sagen muss, also das ist einmal Zeitgeist, ne, dass noch nicht so viele Autos unterwegs waren, dass noch viel Freifläche war, bebaut wurde. Und Zeitgeist ist auch so ein bisschen, ich bin das erste Mal ins Dublin gekommen, auch schon im Jahr 1993. Und mein Grund war, und das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar, dass ihr einen Billardtisch im Keller stehen hattet. Ne? Man hat damals, wir wollten Billard spielen, das wäre ja heute sowas, wo man sagt, Billard spielen, was soll das? Das ist ein Aber damals war man irgendwie, alle wollten Billard spielen. Und ein Freund hat erzählt, ja, da gibt es hier nebenan einen Kaffee, die haben unten einen Billardtisch. Und das war anfangs der Grund, warum wir überhaupt, dass wir da hingegangen sind.
Ja. Die Möglichkeiten, die sich damals gerade in dieser Aufbruchszeit, also wir waren ja doch, wenn man aus der DDR kommt, ich will nicht sagen eingesperrt ist, klingt auch wieder alles immer ein bisschen zu, aber man hat ja diese Möglichkeiten der Lebensführung, der Gaststättenführung, des Reisens, aber nicht so gekannt. Und das alles, was so neu irgendwie war, wurde erstmal positiv aufgenommen. Das ist einfach so gewesen. Da war halt auch so eine Überlegung dazugehört, so ein Bürotisch aufzustellen, so ein Treff, so ein Kombinationspunkt zu schaffen, einfach so, ja.
Also, weißt du eigentlich noch, also wahrscheinlich weißt du es, aber wann war jetzt wirklich genau der erste Tag? War das wirklich der 30. Juni 1993?
Nee, der 26. Juni.
26. Juni. Und wie war das? Also hat es dann schon um 9 aufgemacht oder erst später? Oder, ja, okay.
Am Anfang, als wir aufgemacht haben, war sogar die Öffnungszeiten ab um 7 Uhr.
So
ab
früh?
Um 7. Wir machen jetzt ab um 8 in der Woche, ab um 8 Uhr auf und am Wochenende und Feiertagen halt um 9. Und da ist aber der Rand schon so groß, wir könnten heute wieder eher aufmachen, also um 7. Aber damals aber haben wir gemerkt, um 7 ist dann doch zu früh gewesen. Das war einfach, wir haben es dann auf um 8 also zurückverlegt.
Aber wie war dieser 26. Juni? Das ist ja, wie gesagt, das ist trotzdem was Besonderes. Du hast ein bisschen Erfahrung zwar im Vorfeld gehabt, aber dann geht es jetzt nun los. Ne? Die Nacht vorher wird man wahrscheinlich schlecht geschlafen haben, dann wird man sich früh um 4 den Wecker gestellt haben. Ich weiß nicht, weißt du das noch?
Also da kann ich, das weiß ich jetzt gar nicht, also unruhig war man bestimmt, na logisch. Was eben da mal war, diese Einrichtungsgeschichten, alles was so abging, so war da. Wir haben ein paar Vorstellungen, hatten auch wirklich wichtige, also gute Partner am Start, eben Mitglieder zum Beispiel von der Band Pro Art, das schließt sich der Kreis wieder, die sind Tischler in Ilmla gewesen, die haben gewusst, was wir so wollen, wie wir das einrichten können. Und so ein Beispiel, was so für diese Zeit spricht, ist eben wirklich zwei Tage bevor wir die Eröffnung geplant waren, hatte ich Vorstellungen, was an die Wände so soll, ja, aber wir hatten noch nichts Konkretes. Und da kommt zwei Tage vor Eröffnung kommt Andreas Jess, der ist jetzt heute Zahnarzt und hat damals als Hobby Fotografien gemacht, und er kam rein und sagte, Mensch, ja, der war noch ganz jung, und sagte, Mensch, Brette, hier, ich habe hier Fotografien, würde ich gerne ausstellen, und sagte, zeig mal bitte her, und dann macht er deine Mappe auf, und das war genau das, was, und die hängen heute teilweise, also das war genau das, was wir wollten, einmal die Motive, seine Sicht auf die Welt an sich so, die, was er fotografiert hat, dann hat dieser Farbkombination, der hat damals so Brauntöne fotografiert, das hat genau gepasst, was ich wollte. Da ist er, Andreas, ich sage hier, Geldrahmung, und dann haben wir das wirklich einen Tag vorher dann aufhängen können, und das war, hat gepasst, hat das ganze Sache abgerundet, und das war schön. Das hat Spaß gemacht.
Also das fügt sich wirklich dann alles so wunderbar zusammen, wie du sagst, ne? Das war so ein bisschen wilde, verrückte Zeit, und jeder hat so seinen Beitrag geleistet. Bevor wir die erste Musik hören, trotzdem nochmal, du musstest es oft auch schon beantworten, Double BBB, wofür steht das? Ist das jetzt Brettes Breakfast? Ist das Bed and Breakfast? Ist das Brettschneider und Brettschneider? Ist das, was ist das?
Ja, eigentlich hast du die Antwort schon so gegeben. Wir haben den nach den Namen gesucht, und da war meine Frau, die ist sehr kreativ im Also die macht da wirklich viel. Und wir, als wir dann in Amerika waren, gell, da und die Deutschen wieder zurückgekommen sind, wir machen es immer, können sie mal amüsieren über so eine Namensgebung, wenn hier auch heute, gibt es ja heute auch noch Nikos Kreation oder hier Mikes im Getränke im Biss oder Gabis Nähstube. Und da haben wir noch einen Namen überlegt, gell, und da, das Breakfast war schon der Grundgedanke, weil einmal sagte so als Gag, Brettes Breakfast, so, also, um mich zu ärgern eben halt. Und plötzlich sagte der Mensch, Brettes Breakfast, und dann sagte er, Mensch, Double B, das hört sich doch gut an, Double B. Und da sind wir auch drauf hängen geblieben und haben das dann so interpretiert, wie du jetzt auch, wir haben es nach außen gar nicht kommuniziert, ja, haben nicht gesagt, was es bedeutet, sondern Brett und Brette, Brettschneider, Braugold, Bier, Becks, Bier, Billardtisch, Stichwort, Biergarten. Also jeder konnte rein, also zu ihrem, was er wollte. Also wir haben auch jahrelang das nicht erklärt, warum ja. Das Double B.
Und für die, die sich fragen, Moment, was soll das? Wieso reden wir hier über einen Kaffee? Ist doch jetzt nichts Besonderes, einen Kaffee aufzumachen. Heute vielleicht nicht. Damals war es was Besonderes und deswegen geht es auch so ein bisschen darum, wie war die Zeit? Was bildet so ein Kaffee an Zeitgeist eigentlich ab? Und was heißt das auch in Sachen Kultur? Und bevor wir weiter in der Vergangenheit schwelgen, können wir ja mal ganz kurz sagen, und deswegen bist du ja heute auch hier, Klaus-Dieter Brettschneider, um darauf hinzuweisen, es wird ja gefeiert. Und zwar am Samstag, den 30. Juni. Was wird da passieren? Also ihr habt ja viele Fotos jetzt schon an der Wand. Ich vermute mal, man kann viel auch wieder im Bilderalbum rumblättern und schauen, wie es damals aussah. Was macht ihr da alles?
Ja, sagen wir, der Grundgedanke ist, wir machen, also wie gesagt, das 25-Jährige zum 30.06. beginnt ab frühmorgens ab 9 Uhr machen wir auf, haben bei der Stadt beantragt und auch genehmigt bekommen, die Straßensperrung der Marbacher Gasse. Das heißt, eigentlich unkompliziert, sehr also völlig unkompliziert, und können die Straße sperren, bauen dort eine Bühne auf, haben am Laufe des Tages, beginnt ab 9 Uhr schon unterschiedlichste Musikrichtungen, Bands, alles Erfurter Bands, die da unten, also eine Viertelstunde spielen. Als Gast kann man kommen, kommt hin, kann sich draußen setzen, die Gaststätte ist normal geöffnet. Wir werden kulturell ein Rahmenprogramm mit diesen Bands bis maximal 22 Uhr. 7 oder 8 Bands, wir haben dann Ablauf zu hängen, so, den kann man im Internet nachlesen, beziehungsweise in Plakaten, die dann schon in der Stadt aufgegangen sind. Wir haben dann ganz davor zu feiern, um die vielen Leute, und die erwarten wir einfach aufgrund der Entwicklung die letzten Jahre, der Publikumskreis ist sehr, sehr groß, sodass wir mit vielen Leuten da rechnen, und das Ganze ist eigentlich eine lockere Atmosphäre darstellen. Leute hinkommen, einfach gucken, schauen, miteinander reden, und wir begrüßen sie begrüßen uns, was weiß ich, wo sie eben so erkennen, Mensch, da ist ein Platz in der Stadt Erfurt, wo ich schon jahrelang hingehe oder wo ich mal war. Und das haben wir beim 20-Jährigen gemerkt, dass da viele gekommen sind, die da das als Anlass genommen haben, um nochmal alte Erinnerungen aufleben zu lassen, die sich auch dort kennengelernt haben, geheiratet haben. Also was in Double B schon so abgegangen ist an menschlichen Entwicklungslebensläufen, das ist schon enorm.
Deswegen ist es, da kann man sich drauf freuen. Also wird den ganzen Tag wird es ganz entspannt. 30. Juni ab um 9 geht's los. Straßenfest, Marbacher Gasse sogar extra komplett für dieses Fest.
Also da muss man wirklich sagen, da ist die Stadt hier in dem speziellen Verkehrsamt also sehr kooperativ.
Das muss vielleicht gehen die selber regelmäßig ins Double B und sind da so kooperativ.
Klar. Der Treff in Double B, da ist so von den Leuten und von der Altersstruktur her und von der Berufsstruktur her auch so unterschiedlich, das kann man gar nicht so spezifizieren. Man kann sagen, das Klientel ist glücklicherweise sehr durchmischt. Und da kommen auch so, klar.
Wir fasst alle ab, ne? Kann man sagen. Ne? Deswegen ist es mehr als ein Kaffee. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir auch wirklich sehr, sehr gern dieses Gespräch, weil das immer schon ein kultureller Treff war, ein kommunikativer Treff. Und du hast eben auch ganz schön gesagt, während das Lied lief, dir macht es immer noch Spaß. Das klingt jetzt immer so ein bisschen, denkt man so, aber nee, das kauft man dir ab, weil man könnte ja meinen, gibt ja auch andere, was ich verstehen kann, Gastronomen, die dann irgendwann sagen, nach 10 Jahren mache ich wieder zu, weil es doch irgendwie zu viel von meinem Leben auch wegnimmt. Aber ich glaube, bei dir ist der Vorteil, dass deine Familie da so integriert ist, dass sozusagen das, man gar nicht mehr so richtig trennen kann, was ist hier Leben und was hier ist sozusagen Beruf.
Dieser Begriff des Spaßmachens, der ist da. Das ist unstrittig. Und ich kann auch diese Zeit des dort Arbeitens, das ist ja nicht so, dass ich jetzt früh morgens da hin muss und den ganzen Tag dort arbeiten muss. Das Team, was wir haben, wir sind 20 Vollbeschäftigte in der Gaststätte, Vollbeschäftigte, ohne die Pauschalkräfte, ja. Und die sind schon jahrelang Also Granate zum Beispiel als
der muss seit 94 wahrscheinlich
dabei sein. Also eigentlich fast die 25 Jahre da dabei. Viele Ewi, Quenne und da war da früher im B33 mit gewesen. Also die bilden das Double B, auf alle Fälle prägen das entscheidend mit. Nicht nur hier wir als Familie, sondern also, man braucht wirklich vernünftige Mitarbeiter oder die auch da dahinter stehen, die auch denen Spaß macht. Und mir macht es einfach Spaß, weil es einfach mein Hobby ist. Die Frage habe ich mir schon oft stellen lassen, warum machst du denn das? Ne, weil es mir einfach Spaß macht, weil was andere als Hobby, was anderes betreiben, ist das unser Hobby.
Aber wie würdest du das Rückblick bewerten, wenn man sein Leben insgesamt nimmt? Du hast gesagt, Energiekombinat, da warst du, also bist du gelernter Ingenieur oder was?
Ja, ich habe chemische Verfahrenstechnik studiert, habe den Abschluss als Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik in Merseburg damals und habe im Energiekombinat diese ganze Fernwärmegeschichte mitgemacht, waren in Westbauleitung tätig.
Aber das ist ja was ganz anderes. Würdest du heute rückblickend sagen, auch das hat auch Spaß gemacht? Oder?
Der Job hat auch Spaß gemacht. Aber gleichzeitig konnte man ja eben halt noch zu DDR-Zeiten diesem Betriebsclub Museumskeller. Den haben wir selber ausgebaut, also modernisiert, sagen wir mal. Also, den gab es ja vorher schon vor uns. Lag dann 3 Jahre braucht mit dieser, in dem Rahmen dieser ganzen Jugendclub-Eröffnung. Ne, also war so eine Tendenz in den Zeiten, wo überall ein Jugendclub eröffnet werden musste, auch unter anderem in dem Museumskeller damals.
Ja.
Und das war aber vom Volkskundemuseum aus nicht gewollt. Also gab viele Probleme und da wurde das einmal dicht gemacht aus Sicherheitsgründen und dann kam meine Person Rainer auf die Matte und haben uns unterhalten auf Arbeit, Menschen müssten nur mit Jazz was machen, ja. Jazzclub, und da sind wir auf die Räumlichkeiten des Museumskellers und haben das dann nebenher gemacht. Aber das hat mich dann echt, muss ich sagen.
Das war eine Doppelbelastung, ja, das hat mich aufgefressen. Ja. Und da muss ich sagen, Rainer Kalisch, für die später zugeschaltet haben, auch übrigens das Schöne, auch eine Konstante in seinem Leben, der Museumskeller, den es ja heute noch gibt, so bis zum heutigen Tag, kann man auch nachher noch ein paar Veranstaltungshinweise. Gibt es immer noch, ist immer noch sein jetzt Projekt, anfangs war es euer gemeinsames und wie gesagt, bei dir ist eben, habe ich das Gefühl, dein kleines Schmuckstück, das Double B, ne? Das ist egal, was du noch so andere Sachen gemacht hast.
Ich muss sagen, als wir damals uns so diese Aufteilung der Betriebsstätten, sprich Museumskeller, das ist übrigens da, und das eigentlich das Hauptmacher macht Achim Schilling, das ist mein Schwager, so der Bruder meiner.
Ja, also noch verwandtschaftlich verwandelt quasi.
Ja klar, wir haben den damals mit runtergeholt, als Ziel ist hier so, ne? Und der hat das auch Spaß gemacht. Und ist mit Rainer jetzt zusammen, sind die Institutionen im Museumskörper, machen das ja auch wirklich, also gehört dazu, absolut, und sind ja auch gute Veranstaltungen. Aber ja, als wir damals die Trennung gemacht haben, als es darum ging, was da hatten wir zu einem Zeitpunkt, hatten wir das Double B und den Museumskeller.
Und hatte ich noch mal.
War dann schon zu.
Ah, okay.
P33 kam, da war dann nochmal, also, und das hat mich dann bewogen, da zu trennen. Und da ist mir das schon sehr, sehr schwer gefallen. Das muss ich wirklich so sagen. Also zu überlegen, abzuwägen, was ist nun besser, weil du sagst, Double B so aus der heutigen Sicht, also meiner heutigen Sicht, wie ich jetzt hier sitzen kann, da ist natürlich die Entscheidung für den Double B für mich besser gewesen. Das ist eindeutig. Weil im Nachhinein ja mit den Tenders hier kam, da konnte man ja diese Live-Musikgeschichte, diese ganze Sache, die wir im Double B nicht umsetzen, konnte man dann ja realisieren.
Das ist ja trotzdem schön, wenn du so sagst, man aus heutiger Sicht sowieso einfach zu beantworten, aber aus damaliger Sicht konnte man trotzdem kulturell in frühen 90ern mitgestalten, weil es eben nicht viel gab. Wenn heute jemand irgendwie sagt, ich möchte sowas aufmachen, da muss man erstmal gucken, was gibt es denn schon, weil heute gibt es so ein Überangebot an Cafés, an Clubs, dass man dann eher sagen muss, da ist noch eine Nische, konnte ich mir jetzt ursprünglich nicht vorstellen, aber ich mache es halt eben, weil das eben die Nische ist, während damals ihr sagen konntet, mich interessiert das und ich mache das jetzt mal auf. Hättest du gesagt, ich will jetzt eher einen Hip-Hop-Club aufmachen, wenn es dich das interessiert hätte, hätte das wahrscheinlich auch funktioniert, weil eben damals gab's nichts, genau. Und so kam es dann eben zu diesem Kaffee.
Ja, die Möglichkeiten waren natürlich, sagen wir mal, breiter als damals, also in dieser entstehenden Entwicklungsphase als heute. Das ist Fakt. Aber auch der ganze Zeitgeist hat sich schon auch in irgendeiner Form ja nicht nur auf die Gastronomie, sondern auf die ganze Leben hat sich ja geändert, dass man nicht einfach sagen kann, ich mache da eine Räumlichkeit auf, die ich in der Form nutzen möchte. Sondern die Leute, also die Menschen, die jetzt leben, die andere Generation nach uns, es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten weltweit. Und die ganze Situation an sich so hat sich ja doch erheblich geändert, sodass der Anspruch und auch die Vorstellung, was erwartet man als Gast, als Besucher, die sind einfach viel.
Das hat sich geändert. Damals habt ihr wahrscheinlich mit wenig waren die Leute begeistert. Klar,
alles war neu, das ganze Lebensgefühl, was heute üblich ist, dieses mediterrane Lebensgefühl, sage ich mal so ganz allgemein, dieses Reisegefühl, diese Informationsmöglichkeiten, die heute gegeben sind, durch das Reisen, durch die Netze und was weiß ich denn, die sind natürlich anders. Da sind natürlich auch die Ansprüche oder die Denkweisen der Besucher eine völlig andere als damals. Damals war alles neu. Und jeder hat sich gefreut über was Neues.
Ja, ich habe ja auch gehört, also gut, neben dem Billardtisch gab es wohl, vielleicht erzähle ich jetzt gerade was ganz falsch, aber sowas wie Milchreispartys oder so, es gab immer irgendwas. Also,
wir haben Milchreis als Essen, als Speiseangebot, aber Milchreispartys nicht.
Okay, gut, dann ist das ein Gerücht, weil euer erster Koch Ron, der ist ja hier auch noch aktiv, der hat immer mal so erzählt, dass müsst ihr nochmal genau fragen, was er meinte. Vielleicht war das auch sowas, was erst nach Ladenschluss dann stattgefunden hat und worüber wir heute nicht sprechen dürfen. Aber das ist zum Beispiel auch immer so bekannt, also Ron, so einer der ersten Köche bei euch, hieß Techno-Ron, weil man eben wusste, er kocht wieder, wenn da unten in der Küche Techno läuft. Ja.
Die Sache ist ganz entscheidend, das Team, was dort arbeitet, ne? Also was jetzt nicht, sagen wir mal, hier ist mit dem von konkreten Fall als Double B bezogen, das sind Leute, die sind in ihrer Form jeder sein eigenes Unikat, so, ja, die machen. Und das ist eigentlich die Kunst, das richtige Team zu formen, damit sich auch jeder Gast, egal in welcher Musikrichtung, egal in welcher politischen Richtung, egal von der kulturellen Vorstellung, dass der sich aufgenommen fühlt, dass der einen Ansprechpartner in der Gaststätte hat. Das Team ist ganz entscheidend. Wenn du nur Leute dort am Start sind oder dort arbeiten, die nur eine Richtung vertreten, wo immer nur die gleiche Musik läuft, dann fühlt sich auch nur ein bestimmtes Klientel angesprochen. Hast du aber eine Mischung an Unterschieden, wie Ron zum Beispiel, was jetzt auch der völlig anders heute macht, das ist eigentlich, sagen wir mal, eine Schwierigkeit oder so eine, da muss man genau gucken. Das ist, sagen wir mal, eine Aufgabe, die es betreiben. Ja. Das ist entscheidend. Also mit wem du, untereinander muss es funktionieren, unter den Leuten ist auch klar, aber man kann das schon als, wenn man so gewisse Vorstellungen hat, die haben wir, dann kann man das schon beim Einstellungsgespräch beziehungsweise bei der Probezeit oder wie auch immer, oder merkt man das, wohin tendiert das, passt das zusammen.
Und das ist ja schön, wenn man sagen kann, also offenkundig jeder repräsentiert was anderes und das ist jetzt nicht so, dass da nur junge 20-jährige Kellnerinnen rumlaufen, wie ja manchmal die Strategie in den 90ern gewesen ist, sondern alters- und geschlechtsmäßig alles durchmischt, alles mit allen möglichen Vorlieben, genau, da kann quasi auch jemand mit einem Iro rumlaufen, theoretisch.
Das ist ja eigentlich, sag mal, die lockere Form der Kommunikation. Das ist, sag mal, dann eben, das unterscheidet sich dann eben von so einer eingefahrenen Institution. Also da arbeiten wir immer dran.
War es eigentlich von Anfang an, du hast gesagt, Stichtag 26. Juni 93, war die Hütte von Anfang an immer voll oder hat es eine Weile gebraucht, die Leute Weg da in das etwas abgelegene Andreasviertel gefunden haben?
Also so wie die Entwicklung jetzt ist, ist es, wenn es so bleiben würde, wie es jetzt ist, von der Besucherin und so weiter und von den Klientel her, da ist eine wirtschaftliche Basis da können wir arbeiten, können unsere Ideen umsetzen. Damals, als wir aufgemacht haben, war die erste Zeit, die hat uns förmlich überrannt, dahingehend überrannt, es gab erstmal nichts und dann waren wir in dem Gastronomie-Leben, kulturellen Leben mit dem Museumskern und die sind unartig waren wir integriert. Die Leute wussten, ach, die machen was Neues. Double B in der Marbar Gatt, deshalb ist Marbar die Lage für uns eigentlich sekundär. Wir haben aufgemacht und das hat uns überrannt. Der Koch hat der erste Koch haben wir mit übernommen, der hat geweint in der Küche, weil er das nicht falsch eingeschätzt hat. Ohne Quatsch. Das war, also wir haben keine Anlaufphase gehabt, um das zum Leben zu erwecken, hatten aber zwischendrin unsere Höhen, unsere Tiefen. Es war jetzt aus der heutigen Sicht, ist es super. Ja. Aber es gab auch Phasen in den 25 Jahren, da war die Wirtschaftlichkeit ganz schön.
Weil die Konkurrenz größer wurde oder woran lag das? Also, oder weil die Leute rausgewachsen waren, so die erste Jugendgeneration und dann weggegangen ist? Oder?
Die Konkurrenz wurde größer, sagen wir mal so. Erfurt hat ja ein Stück dann zurückgefahren. Auch in den Studenten, also das Klientel, was wir so ansprechen wollten, ist zurückgegangen. Die Möglichkeiten waren viel größer, also in der Stadt selbst, also die eigentlichen gastronomischen Einrichtungen. Und der Drang der jungen Leute oder der Gäste an sich, so diese Möglichkeiten, ihre finanziellen Möglichkeiten so auszuschöpfen, zu reisen, wegzufahren, wegzugehen, andere Dinge kennenzulernen, als nur in Erfurt zu bleiben, was in der Anfangszeit so war, die waren einfach anders. Also es war nicht so, dass wir, sagen wir mal, finanziell da einen Crash anmelden mussten. So nicht. Ja, es gab da Schwierigkeiten durch diese Trennungsgeschichten und so weiter. Das war einfach so. Aber wir haben ja unseren Stil, sind glücklicherweise nicht abgewichen von unserem Konzept und haben da irgendwie versucht, große Experimente zu machen. Wir haben es einfach so gelassen, wie es ist. Und das war auch genau richtig. Das da war nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. So war es nicht.
War es eigentlich von Anfang an eine Zimmermanns Unterkunft auch? Das muss man auch noch mal kurz erwähnen. Das ist ja für Zimmermänner, ist es sozusagen, braucht man dann offizielles Zertifikat? Oder wie läuft das, dass man hinschreiben darf, offizielle
Zimmermannsherberge? Also ein gesetzliches vom Staat als bestimmtes Gesetzesgrundlage gibt es dort nicht. Ein Zertifikat ist, wenn man das so bezeichnen möchte, ist einfach, dass nach zwei oder drei Jahren diese Reisen, die Zimmermannsgesellen und auch Steinmetze, da gibt es in Deutschland so verschiedene Zünfte. Und der Hauptsitz ist in Hamburg. Wenn die losgehen, werden sie dort registriert und bekommen dort eine Liste mit, wo weltweit, also Schweiz, Neuseeland, Brasilien und halt in Erfurt das Double Bier als Herberge, benennen die das Herberge. Und das Zertifikat kann man so verstehen, da kommen diese Altgesellen, die das organisieren, die kamen an und haben uns angesprochen, haben, ob wir da bereit wären, das ob wir uns das vorstellen könnten, dass die das als Anlaufpunkt wählen und haben uns aber auch mit den Geflogenheiten dann genau vertragen.
Also ist nicht nur, das wäre interessant. Also ist es so, dass die zum Beispiel, wenn die da eine Unterkunft haben, das günstiger bekommen oder ganz kostenlos oder müssen die dann dafür arbeiten bei euch oder?
Dieses Geben und Nehmen greift hier voll. Also wir haben ja auch den Vorteil, wenn die kommen, stellen die sich vor, aufgrund ihrer ganzen Rituale, die sie da so haben, bestimmte Sprüche und so weiter. Wir sind der Herbergsvater, ich bin der Herbergsvater, meine Mann, also gibt's die, und die dort arbeitenden Brüder und so weiter, die haben da gewisse Rituale, die wir aber genau kennen. Und die kommen dorthin und die schlafen dort in dieser Herberge für die erste Nacht frei. Und die anderen Nächte sind wirklich so preiswert, dass das für sie eine Möglichkeit ist zu schlafen, sich zu duschen, sich zu bewegen. Was für uns da wieder ein Geben und Nehmen ist, wenn die kommen, die sind natürlich als Gast willkommen, bringen auch eine gewisse Exotik also mit in diese Räumlichkeiten. Viele Leute, oh, was ist denn hier, wer ist denn das und so weiter. Und dann selbst in Person konsumieren die ja auch. Also es sind ja für uns auch, sagen wir mal, wenn man es ganz simpel ausdrücken will, auch zahlende Gäste, die dann da sind und die das Flair wesentlich prägen und immer pflegeleicht sind. Das muss man einfach so sagen. Also wenn dort Stress ist bei unter denen, wenn doch mal irgendjemand denkt, er muss über die Stränge hauen, das regeln die alles untereinander nach ihren vorgegebenen Wanderrichtlinien und so weiter. Dadurch haben wir keine Probleme mit. Es sind auch schon Beziehungen zwischen also Heirat entstanden. Also,
ja. Hat man dann plötzlich die Wanderschaft beendet und hat gesagt, oh, hier habe ich meine holde Braut gefunden.
Ja, wir haben also ganz konkret drei, wo die Wandergesellen, Frauen von hier aus dem Double, die im Double B gearbeitet haben, geheiratet haben. Dann haben wir Familie gegründet.
Also merken schon, im Grunde, wenn man nach Erfurt zieht, kann man gleich im Double B leben am besten.
Ja, da passiert alles. Ja, sag mal, ist ein bisschen übertrieben, aber als Anlaufpunkt, wenn du fremd bist und sag mal, in der Literatur nachlesen kannst, wurde was als Empfehlung ausgesprochen wird, da würde ich schon da und da würde ich mit reinschreiben.
Ist es so, dass ihr in Reiseführern drinsteht? Ich meine, heute ist das noch altmodisch, aber im Internet wahrscheinlich, also wenn jetzt Leute zu euch kommen von außerhalb. Ne? Genau, aber auch gibt ja auch wahrscheinlich andere Internetseiten, wo dann da steht übrigens empfehlenswert diese kleine feine Kaffee oder so.
Ja, also, es gibt den also unsere Wärme haben wir, sagen wir, doch sehr zurückgefahren, weil wir sind in den lokalen Zeitungen und dann Damm und so weiter und hier Hotelreiseführer, da sind wir mit drin. Das ist oder im Kinoclub gewesen, im Kinoclubprogramm. Und also wo man, sagen wir mal, mit den Beiträgen, die man dafür zu zahlen hat, auch so kleine kulturellen Einrichtungen mit unterstützen kann. Es sind ja keine Summen. Und für uns ist es Werbung und man taucht auf und Auswärtige können da drin lesen, können verfolgen, aha, als Tipp, manche lesen es nicht. Aber ich denke schon, dass das nach außen eine Werbewirksamkeit hat. Und das machen wir eben halt so. Und das können wir auch wirklich finanziell umsetzen, kein Problem, alles so.
Für die, die später jetzt das Web zugeschaltet haben, die denken vielleicht, um Gottes Willen, das Double B, warum feiern wir hier einen Kaffee? Weil es ein bisschen mehr als ein Kaffee ist, weil man ein bisschen über die kulturelle Situation in den frühen 90ern auch sprechen kann. Einer, der sozusagen von Anfang an mit dabei ist, der Inhaber des Double B, bei mir jetzt zu Gast, Klaus-Dieter Brettschneider. Und wir haben schon gesagt, zu dem Zeitpunkt, als du es aufgemacht hast, hast du schon etwa 5 Jahre Erfahrung so gehabt durch den Museumskeller. Ja, und trotzdem war alles noch vieles Neuland. Ich habe eben schon angekündigt, so Herzensprojekte, viele sind ja in Erfüllung gegangen. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, das würde ich jetzt gern noch machen?
Ja, also was wir auch schon umsetzen, was ich gern machen würde, ist zum Beispiel jetzt diesen Zeitraum zwischen privaten Dingen und dem, was, sagen wir mal, als Arbeit so bezeichnet wird. Die Frage wird mir ja aufgestellt, warum ich das noch mache. So, und, gebe ich immer die Antwort, weil mir das einfach Spaß macht und Hobby ist. Was ich eben wirklich noch so hinbekommen muss, das muss ich einfach noch daran arbeiten, diesen Zeitraum, den ich wirklich so in der Gastronomie also verbringe, das muss ich irgendwie noch ein vernünftiges Verhältnis in unserer Freizeit, die wir privat haben. Wir reisen sehr viel, wir gehen wirklich zu so unterschiedlichen, meine Frau und ich, zu so sehr unterschiedlichen kulturellen Veranstaltungen. Also das ist so breit gefächert und bedarf natürlich auch eine Vorbereitung, eine Zeit da, und was aber richtig Spaß macht. Und das ist ein Ergebnis der jahrelangen Arbeit, dass wir, sagen wir mal, ohne dass das jetzt in eine falsche Kehle kommt oder irgendwie nicht so ganz rund klingt, wir können mit den materiellen Grundlagen, die wir jetzt so haben, muss ich jetzt nicht auf jede Sache genau achten, aber jeden Euro, aber wir können gewisse Dinge, die uns immer früher wichtig waren, auch zu DDR-Zeiten schon, dieses Reisen, da war, können wir umsetzen. Also nicht hier über die Stränge hauen, aber wir können das machen. Und das machen wir. Und sehr gern. Das ist ein absolut positives Ergebnis von der Arbeit. Das ist unstrittig. Und was ich selber gern machen würde, ist eben wirklich, dass das so, dass man auch mal gesundheitlich und die Leute, die alle drumherum so bleiben, also dass das so, sagen wir mal, auf dieser Grundlage weitergeführt werden kann. Und dass wir eben immer wieder noch, sagen wir mal, dass dieses, gerade jetzt das Double B, über das wir reden, und eventuell noch was Neues, dass wir das immer vernünftig gestalten können, umsetzen können, in so eine Richtung rein, dass es eben nicht 0815 ist, sondern dass man sagt, ah Mensch, da waren Leute, sind Leute am Start, die machen die Gedanken und diese Innovation, die man so braucht, die man einfach braucht, die, dass man das so weiterführen können. Und dass im Nachhinein, wenn man was Neues macht oder wenn man das weiterführt, dann, die machen das okay. Das ist eigentlich, sagen wir mal, die beste Bestätigung. Das ist so ein Wunsch, den würde ich gern immer beibehalten wollen. Also
dass man das so
immer mit Leben erfüllen. Sag mal.
Definitiv. Ja. Innovation, gutes Stichwort, also einmal in eigener Sache, aber wir haben jetzt ja nicht grundlos auch über die frühen 90er gesprochen und damals kulturelles Brachland, im Grunde Brachland in allen Bereichen.
Ja, ja,
im Bereich,
ja.
Und wie hast du die Entwicklung davon von Erfurt verfolgt? Weil es gibt ja wirklich schon so Ankerpunkte und du hast ja, wie gesagt, seit den 90ern mitgestaltet, ja, also auch durch das Zentrum. Aber sind ja sozusagen auch neue Akteure mit entstanden. Man denkt jetzt zum Beispiel an Ralf und Philipp Neuss von der Mehlhose, Wolfgang Staub war schon immer mit dabei. Man hat seit 2002 jetzt auch die Leute vom Zughafen, wo auch gerade sich viel entwickelt. Es wird demnächst das alte Schauspielhaus wieder belebt. Wie verfolgst du so da vielleicht auch als Erfurter diese Entwicklung?
Ja, erstmal grundsätzlich positiv. Alles, was in Erfurt also neue Ideen aufkommen, neue Projekte ins Leben gerufen werden. Ich wünsche jedem, der so eine Innovation hat, und dieses Risiko auch eingeht, irgendwer was, egal in welcher Richtung, kulturellen Richtung es ist, auf sich nimmt und was neu schafft, ist auch schon mal absolut positiv. Für die Stadt sowieso, das kulturelle Leben der Stadt braucht verschiedene Bereiche. Und da sind die kleinen Clubs, gerade wie jetzt Meo, auch immer, auch früher als Gast im Double B, wir haben Kontakt untereinander, die kommen hin, legen ihre Flyer aus, hängen ihre Plakate auf, also die Kommunikation oder noch extremer, sagen wir mal, Zughafen war am Anfang, als wir das Zentrum hatten, war das eine richtige Plattform auch für die Bands, auch für, obwohl es wieder auch wieder ein bisschen blöd klingt, mit Clouseau hat angefangen als junger
schon die ersten größeren Konzerte waren zwei klar, im Zentrum. Ne?
Also wir, wenn wir uns so in der Stadt begegnen, haben auch privat unsere Beziehungen da, jetzt nicht auf dieser. Aber ich selber persönlich, ich freue mich immer wieder wirklich richtig, also richtig, ja, nicht nur in der Musikszene, auch so, es gibt ja auch viele Techniker oder viele Lichtleute aus Erfurt, die weltweit agieren. Also freue ich mich jedes Mal, wenn wieder einer aus Erfurt sagt, oh Mensch, irgendwie, man hat zwar nicht persönlich das getan, aber irgendwie so diese Verbundenheit, aber die freut mich dann, die kommt da zum Tragen, die freut mich, wenn jemand was machen kann.
Also nicht der Gedanke, oh, Konkurrenz und...
Nein. Also Konkurrenz, also das würde ich also sofort ablehnen wollen. Konkurrenz ist das gar nicht, weil oftmals ja andere Richtungen bedient werden. Es werden vollkommen andere Leute angesprochen und die Vielfalt in sagen wir mal speziell Erfurt, die macht es ja aus, dass auch Leute von außerhalb hier reinkommen und für jeden Geschmack was da ist. Konkurrenz ist das gar nicht, das ist eine Ergänzung, das ist eine Vielfalt im positiven Sinne. Also eine absolute Vielfalt, nicht Konkurrenz. Also Konkurrenz, wenn andere immer uns sagt, die Konkurrenz im negativen Sinne darauf tut, das ist alles nur Bereicherung, Mitbewerber, wir sind Mitbewerber. Man muss eben, man ist gefordert, selber nicht stehen zu bleiben, ist klar, aber als Konkurrenz muss ich das auf keinen Fall, wir selber machen ja auch unsere Aktivitäten in den entstehenden Sachen, in den bereits vorhandenen Sachen, wir haben ja Kontakt miteinander, sehr guten sogar. Na, also dass wir da,
das ist vielleicht die Größe von Erfurt auch mitentscheidend, ja, ne, dass es klein genug ist. Also das ist eine Kleinstadt und gleichzeitig eine mittelgroße Großstadt, ja, aber genau die richtige Größe, um sich doch persönlich zu kennen.
Man kennt sich persönlich und ein ganz entscheidender Fakt für Erfurt, also der wird leider heute noch zu wenig im Vordergrund gestellt und wird auch unterschätzt, ist einfach das ganz gesamte Umfeld. Erfurt liegt wirklich top. Also zentral, also von der Lage her. Und das gesamte Umfeld, die ganz kleinen Städte, wie jetzt in Richtung Norden, Nordhausen, Sondershausen, Kreuzen, in die andere Richtung Ilmenau, Arnstadt, Stadt Ilm, Leib, also solche Städte, da liegt die Kultur, sagen wir mal, die kulturellen Einrichtungen, die liegen am Boden. Da ist so gut wie nichts. Und für die Leute bei der heutigen Mobilität und so weiter, und ICE, ach, weiß ich, man könnte ja da viele Beispiele anführen, ist Erfurt eine Lage, und wenn man da was bieten, eine Top-Lage, und wenn man da was bieten kann, was viele anspricht, dann ist das für Erfurt nur eine Bereicherung. Da könnten noch 10 Clubs entstehen. Jetzt nicht übertrieben.
Jetzt soll aber erst bei einem Club entstehen. Das muss man am Ende des Gesprächs nochmal, das, was du sagen kannst. Es gab ja vor kurzem auch so einen schon ausführlichen Bericht in der Zeitung. Aber es soll ja ein neuer Club aufgemacht werden. Ich muss sagen, 17 Jahre hast du mit deinem Sohn gewissermaßen das Zentrum, ist genau in Sache von deinem Sohn vor allen Dingen, gemacht. Und du hast mir jetzt auch im Vorgespräch gesagt, als das Zentrum schloss, gab es ganz viele Reaktionen, die euch nochmal bestätigt haben, wie wichtig das Zentrum war und die natürlich motivierend auch gewesen sind, wahrscheinlich, um jetzt doch zu sagen, wir machen einen Club auf. Aber was kann man jetzt sagen? Also ein bisschen was wissen wir ja schon. Es soll jetzt diesmal nicht im Zentrum sein, sondern es wird eher, das muss ja schon sagen, wie man beschreiben, wo ist denn die Lage? Es wird in der Nähe der Weimarschen Straße sein.
Ja, wirklich. Man kann hundertprozentig schon Informationen rausgeben. Im Moment ist die Situation so, wir haben neue Industriefabrikhalle, ehemalige Ausbildungshalle der früher Deutsche Reichsbahn, jetzt der Bundesbahn. An der Straße am Wasserturm. Also wenn man so will, also den Gedanken haben wir auch schon gesponnen, haben wir aber noch nicht aufgenommen, Flughafen jetzt in Blickrichtung liegt diese von uns ausgebaute Location, eine richtig große Fabrikhalle, die, ich sag mal, um die 2000 Leute, also wenn wir alles, wir haben noch nicht alle gesetzlichen Grundlagen ausgelotet, oder vielleicht sogar noch mehr Leute da gleichzeitig rein. Also wir haben eine Top-Location, liegt aber außerhalb, gegenüber dem Zentrum, nicht Zentrum, sondern es liegt fußmäßig außerhalb von Erfurt, also Straße am Wasserturm. Aber die Möglichkeiten, gerade was ich vorhin sagte, vom Umfeld und auch die Erfurter, also mobil kommt man da top hin und man kann dort super parken und es ist die Voraussetzung, um so eine andere Richtung, die man im Zentrum umgesetzt haben, können wir dort in qualitativ und zahlmäßig aber noch bessere Form rüberbringen.
Wird es dann trotzdem wieder Zentrum heißen, auch wenn es nicht passt, aber weil der Name ja schon fast so ein Label jetzt, also so für viele bekannt ist.
Den Namen, dieses, sagen wir mal, die Wiedererkennungswert des Cs möchten wir beibehalten, aber Zentrum würden wir es nicht wieder nennen. Aber den Namen, da sind verschiedene Leute auch aus Erfurt und mein Junge sowieso, die sind noch dabei zu überlegen, wie man es nennen könnte, aber das C soll wieder auftauchen, damit die Leute, ach, das sind die, das soll in dieser Form so, in diesem Konzept mäßig natürlich verbessert weitergeführt werden. Und die Location ist top. Also wir sind reingegangen, Andreas und noch ein Kollege, und haben uns das angesehen und haben gedacht, Mensch, das fetzt einfach, ja. Aber das natürlich im Nachhinein, was man da bei der ersten Begehung und dann mit der geschlossenen Vereinbarung, es gehört in der Leipziger Immobilien, Immobiliengesellschaft und die beziehungsweise Eigentümer, die werden durch eine Immobiliengesellschaft vertreten. Und früher war es halt Bahngelände und das ist dieses ganze, diese ganz große Problematik, diese gesetzlichen Grundlagen zwischen Bahn und den bestehenden ganz normalen privaten Gesetzlichkeiten, die sind sehr diffizil. Also diese Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, die haben wir vorher nicht in dieser Form erkannt. Das muss ich einfach so sagen. Und das hindert uns jetzt dran, konkret zu sagen, da machen wir auch, weil wir in einer Abhängigkeit sind von den, ich sag mal im ganz Oberbegriff Behörden oder wie man das jetzt auch so bezeichnen will. Behörden arbeiten so auch gut mit hier, Bauordnungsamt und so weiter. Also da stoßen wir auf offene Ohren und ich denke mir, das kriegen wir auch alles hin. Also was wir bauen müssen, ist enorm. Also ist schon, wir möchten es ja auch, sagen wir mal.
Also was für Auflagen es gibt, was ihr da alles machen müsst.
Ja, die Gesetzlichkeiten, gerade um bei den Stichworten gegenüber 1993, die sind natürlich, also das kann man gar nicht mehr vergleichen.
Das steht wie Tag und Nacht wahrscheinlich. Ja.
Also so, diese Lockerheit, die wir damals so hatten oder an den Tag legen konnten, die kann man heute nicht mehr an den Tag legen. Also, aber das ist nicht das Problem, das kann man einhalten. Aber
man kann sagen, es wird aufmachen, es ist nur eine Frage der Zeit, ehe das jetzt geklärt ist.
Davon geht muss man, jetzt aus.
Davon gehen wir jetzt auch mal aus als Erfurter, als potenzielle Besucher. Und vom Konzept ist es dann wirklich wieder wie Zentrum. Ja? Es wird also eine Depeche Mode Party geben, es wird Live-Bands geben. Es war
also einfach was du schon positiv eingeworfen hast oder gefragt, ist wirklich die Resonanz, die Leute, die Gäste, die damals ins Zentrum gegangen sind, mit den unterschiedlichen Veranstaltungsformen, auch Musikrichtungen, egal Konzert und welche Musik auch immer, die haben wir ja, diese übers Netz ist das ja heute alles möglich, sind ja die unterschiedlichsten Informationsmöglichkeiten greifbar oder eben auswertbar. Da ist schon da ist der Bedarf einfach da. Das Konzept an sich, ja, möchte man schon so beibehalten. Mit anderen Räumlichkeiten ist klar, so in anderer Form, aber von der Ausgestaltung her und so weiter wird es super. Und da sind verschiedene Erfurter dran und als Chef, also Andreas, mein Sohn, und die machen das akkurat mit den entsprechenden Leuten aus Erfurt, die auch vor Ort sind und Tipps haben und mitarbeiten. Und also das Engagement ist enorm. Aber das haben wir im Griff. Aber was wir nicht im Griff so haben, ist eben halt, was dieser Unsicherheitsfaktor ist und wo ich nicht genau 100% sagen kann, so und so ist es, was wir gar möchten. Also man braucht ja auch eine gewisse Planungssicherheit. Man möchte ja auch Qualität dann auch, wenn man aufmacht, man soll ja nicht einfach nur die Tür aufsehen. Das muss ja auch jemand aufspielen. Und da sind wir ein bisschen so, da stoßt man unsere Grenzen. Da wird oftmals so die Luft zu den Segeln genommen. Wir hoffen einfach, dass das nochmal richtig forciert wird.
Wir denken positiv. Und dann gibt es ja noch das andere Baby. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch ein Baby überhaupt ist. Und zwar heißt das im Brühl das Heizwerk. Das war immer so ein Wunsch von dir, da was zu machen. Und du hast auch versucht, da irgendwie ranzukommen. Jetzt hat aber das wieder jemand anders bekommen. Beim letzten Gespräch, ich glaube, das haben wir sogar privat uns unterhalten, hast du gesagt, vielleicht sogar mit den jetzigen Eigentümern könnte man doch noch was machen. Vielleicht aber auch nicht. Also wie ist da der Stand? Also auch die Geduld also von uns?
Diese Objekte Wasserturm wäre natürlich jetzt nicht gekommen, wenn wir damals als Bewerber bei der LEG, Leiter Landesentwicklung Thüringen, Landesentwicklungsgesellschaft, den Zuschlag bekommen hätten. Das Konzept für meine Begriffe war top. Also das hätte diesen Anspruch da voll genügt. Und es waren auch Leute, das war auf sichere Füße gestellt, sagen wir so. Aber leider haben wir den Zuschlag nicht bekommen. Hat verschiedene Ursachen, haben drei Erfurter bekommen mit noch jemandem und die wiederum, als das dann die Entscheidung der LEG feststand, dass sie den Zuschlag bekommen, sind Erfurter auch, ne, auf uns zugetreten und haben uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, die Veranstaltungsschiene, sprich in der großen Halle und die Gastronomie-Szene, ob wir das vorstellen können, eventuell sie als Partner, wir als Pächter sozusagen, als Betreiber von dieser mitmachen könnten. Daraufhin haben wir gesagt, jawohl, könnte man forschen, haben uns angeguckt, welche Rahmenbedingungen, ob wir von unserem ursprünglichen Konzept sehr weit abweichen müssen. Wir müssen teilweise abweichen, also wir müssen abweichen, können nicht das umsetzen, was wir alleine hätten machen wollen oder können. Die haben andere Vorstellungen, aber die nicht absolut konträr zu dem unseren sind. Ich denke mir, es könnte da eine Linie gefunden werden, wenn der bestehende jetzt Eigentümer sind es ja, da noch Interesse hat. Von unserer Seite könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn diese Zusammenarbeit gewünscht wird oder bedarf da, dann denke ich mir schon, klipperklar, da würden wir schon nochmal, da
hängt also Interesse ist immer noch da. Ich habe mich gefragt, also gar keine Frage, tolles Objekt, liegt zentral, aber jetzt das Umfeld ist ja so verändert, da sind noch Altenheime drumherum und das neue Theater. Gäbe es da nicht Probleme wegen der Lautstärke?
Also ich denke, nee, die hatten uns, als wir beworben hatten, haben wir uns das alles aufgrund der Erfahrung mit dem Zentrum, ja, wo wirklich als unmittelbar, sagen wir, sensibler Nachbar das unser Lienkloster gewesen ist. Und das haben wir in die Reihe bekommen, über 17 Jahre lang mit denen keine Probleme zu haben. Das Umfeld in Brühl ist sensibel, keine Frage. Ja. Aber man kann bautechnisch viel machen. Es kommt auch darauf an, was du da drin fährst, welchen Lärmpegelgrund man zugrunde legt und nach außen. Das Problem ist eigentlich mehr dieser an- und abkommende Besucherverkehr. Nicht das, was drin stattfindet, das kann man technisch im Griff bekommen. Aber
vor allem, wenn die Leute gehen. Ja, die meistens nicht der Hinweg das Problem, sondern der Rückweg, wenn sie dann doch mal irgendwo stehen bleiben.
Genau. Aber wir haben ja auch schon davor Gespräche gehabt, so lockere. Mit dem Altersheim, da war da drüben, da sehe ich ja eigentlich gar nicht das Problem. Problem ist eigentlich mehr so, auch für die neuen Betreiber, egal wer das macht, es sind mehr diese Wohnung oben am Lauentor. Also diese Eigentumswohnung, diese Altersheim, das ist, wie soll ich sagen, das kann man dämmen alles, ja. Aber der Druck, der geht dann doch nach oben, also zu diesen, naja, jungen Leuten da oben, Eigentumswohnung, also da sehe ich sogar die Gefahr, dass der Unruheherd, der Beschwerdeherd größer ist als unten. Das Theater zusammen haben wir ja auch unser Gespräch geführt, mit dem Bachwochen, mit hier, mit Mongdong, so weiter, haben wir ja auch diese Möglichkeiten ausgenutzt, den Raum draußen, den Platz zu nutzen. Das könnte der Brühl selber, könnte ja ein richtig fetziges kulturelles Zentrum sein.
Auf jeden Fall. Das ist ja das, was gerade fehlt. Ne? Hat man gedacht, so ein Ausgehviertel ist es ja momentan gar nicht, wenn man so möchte.
Gar nicht, ja. Und die Optionen, die dort gegeben sind, gerade an dieser, sagen wir mal, der zentralen Lage, eigentlich ist ja nur dieser Domberg so als...
Der steht so ein bisschen im Weg.
Der steht ein bisschen im Weg, ja. Aber wenn die Leute wissen, da hinten, wenn jemand weiß, da hinten ist was, gastronomisch, veranstaltungsmäßig...
Dann gehen die auch dahin.
Da gehen die dahin. Also da bin ich ganz fest überzeugt, zumal es ja auch noch eine Top-Baulichkeit ist. Also das in Richtung, ja, für Verkaufseinrichtungen, wie es jetzt teilweise gedacht ist, zu nutzen, finde ich es bald ein bisschen zu schade, also, muss ich sagen. Aber gut, das sind Entscheidungen, die treffen andere. Muss man sehen, ob sie es rechnen. Aber grundsätzlich hätten wir da schon noch Interesse dran, aber das ist alles... Ja, das ist so Zukunftsmusik. Im Moment ist eben halt wirklich dieses Gebäude da oben, Wasserturm, was wirklich fetzt. Eine Top-Lage hat das übrigens. Also wenn wir da über Jahre das machen können, unabhängig von den Baulichkeiten drin, also den Einrichtungen, man hat da einen super Blick, weil das so ein bisschen so erhöht liegt. Man schaut auf Erfurt von der anderen
Seite. Also man kann wahrscheinlich auch bis Weimar in eine Richtung schauen. Ne?
Man kann bis Weimar schauen, aber du schaust von da oben, also wirklich runter auf Erfurt, wie so ein Panoramablick ist das. Jetzt, wo das Laub dran hängt, ist es ein bisschen nicht so frei. Aber als wir im Frühjahr da reingegangen sind, dachte ich, oh mein, das hatte ich gar nicht so vor Augen am Schirm. Das hat uns auch richtig begeistert. Viel Glas, viel Licht. Also man kann schon andere Veranstaltungsinhalte dort reinbringen als im Zentrum. Ne? Großer Vorteil für uns ist alles ebenerdig. Keine Treppen, also die Sicherheitsprobleme sind dort da mal leichter in den Griff zu bekommen als im Zentrum.
Als es im Zentrum gewesen ist.
Ja klar.
Wir machen jetzt einfach mal Schluss, nicht weil wir das müssen, sondern weil wir das ein bisschen müssen, ja. Aber wir hätten wahrscheinlich gerne noch Lust weiterzureden. Wobei, eine letzte Frage wäre noch kurz, hier wurde das alte Zentrum abgerissen. Warst du da so aus dem Hotel? Ja, also ein paar Fotos gemacht, ja. Und, ja.
Also ich muss sagen, wir haben, deshalb hat uns das auch sehr, sehr motiviert, was Neues aufzumachen. Es ist jetzt nicht nur die Frage der reinen Finanzen, was Neues aufzumachen. Ne? Also rein finanziell hätten wir die Kunden, auch mein Sohn, das Double B, das ist es nicht. Es soll ja ein bisschen Innovation, ein bisschen Motivation, also irgendwas, was bewegen, sage ich mal so, ohne dass das immer in so einen komischen Kontext kommt, als ob man hier rumspinnen will. Wir würden immer gern was machen, deshalb machen wir das ja auch. Ne? Und
beim Abriss habt ihr nur gedacht, oh Gott, was war das für ein Gebäude?
Ja,
da willst du wahrscheinlich hinaus.
Wie war der nochmal
jetzt? Ob du beim Abriss jetzt des alten Zentrums mit dabei gewesen bist, und dann kam so der Gedanke wahrscheinlich, oh Gott, waren wir so jahrelang drin in diesem, war so schuhkartonmäßig vieles.
Das war so, als wirklich jetzt, daraufhin ist ja auch dieser eine Artikel in der Zeitung gestanden, wo wir uns wahrscheinlich ein bisschen zu weit an dem Fenster gelehnt haben, aber da war, als das wirklich körperlich das Gebäude abgerissen wurde, entkernt wurde, da haben wir nochmal einen enormen Zuspruch gehabt, und da war so die Hinweis, oh, jetzt ist es tatsächlich weg. jetzt kommt es weg. Und da bin ich auch nochmal, da bin ich mit dem Vorderrad hingefahren, mit dem Rad abends, da war die ganze Baustelle offen. Ich bin in das Gebäude unten rein, wirklich, in den Keller rein bis oben, ungehindert. Hab da noch ein paar Fotos drin gemacht. Ich dachte, Mensch, so ungesichert alles.
Und das, die Fotos kann man ja dann in den neuen Club dann vielleicht reinhängen oder wie auch immer. Aber
ja, ach so, ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Okay. Und jetzt ist es dann auch wirklich körperlich weg. Und dann, darauf merken wir dann, als die TA das geschrieben hatte, diesen Artikel, da hatten die auch wirklich so eine starke Resonanz, also mit ihren ganzen, ja, das kann man ja genau ablesen, wer da Zugriff auf die Seite genommen hat und so weiter, die war enorm. Deshalb haben die das Thema auch nochmal aufgegriffen und uns da so, oder mich da gefragt. Und ja, da war ich schon ein bisschen geknickt. Jetzt ist es ja total weg. Völlig
jetzt kann man wirklich damit abschließen.
Ja, jetzt kann man, ja, jetzt ist da nichts mehr rückgängig zu machen, auf keinen Fall.
Klaus-Dieter Pretzschneider, ich bedanke mich, dass du heute hier gewesen bist. Wir weisen jetzt nochmal zum Schluss darauf hin, das war der Anlass 25 Jahre Double B. Es gibt ein großes Straßenfest am 6. Samstag, den 30. Juni. Es geht um 9 los, es geht bis abends 22 Uhr. Ja. Es treten verschiedene Bands auf. Und
also sehr cool, verschiedene Musik. Ja. Verschiedene Musikrichtungen, alles Erfurter Bands. Ich denke mal, dass da viele Leute hinkommen werden, einfach das nutzen wollen als Treff.
Wir werden es nicht das letzte Mal gesprochen haben, spätestens dann, wenn die Weichen gestellt sind für den neuen Club, dann wirst du wieder hier sein.
Also ich bedanke mich nochmal persönlich und im Namen hier von unseren ganzen Leuten. Also es ist nett, dass ihr die Plattform hier bietet und dass man da so
ein paar Sachen. Wie gesagt, es geht ja einfach auch um ein Stück Kulturgeschichte und wie das damals gewesen ist.
Ist schon eine gute Zusammenarbeit.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke. Tschüss.